So ihr Lieben, bevor es losgeht, noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar brauche ich von euch ein paar Podcast-Bewertungen dieses Podcasts und habe mir dazu ein ganz kleines Gewinnspiel überlegt. Eigentlich ist es ein ziemlich großes Gewinnspiel, denn ihr könnt gewinnen ein Training bei Hello Agile, nämlich entweder ein Training zum Scrum Master und Product Owner oder ein Training zum Lego Serious Play Facilitator oder ein New Leadership Professional Training oder den OKR Coach. Das sind die vier offenen Trainings- und Ausbildungsformate, die wir gerade bei Hello Agile anbieten. Und ihr könnt ein Training gewinnen, indem ihr einfach diesen Podcast einmal bewertet auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer und mir einen Screenshot zukommen lasst. Und diesen Screenshot könnt ihr mir entweder schicken auf LinkedIn, David Hilmer einfach suchen und dann rüberschicken oder an david@helloagile.de. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, da in den Lostopf reinzukommen und da auch mit guten Chancen rauszukommen, denn aktuell habe ich 50 Bewertungen auf Apple Podcasts und alle, die hinzukommen, bis Ende Juli, die sind im Lostopf und dann wird ausgelost und einer von euch wird das Training gewinnen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Nach der heutigen Folge werdet ihr wissen, wie New Work im Konzern aussieht. Und damit herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten und will mit diesem Podcast alle Facetten der modernen Arbeitswelt erschließen. Heute mache ich das zusammen mit Deborah Reichertz. Sie ist Head of New Work und Workplace Transformation bei LBBW Real Estate. Das ist der Immobilienverwalter der LBBW, also Landesbank Baden-Württemberg, mit über 500.000 Quadratmetern Fläche. Sie hatte schon Stationen bei Vitra und bei Bene, beides Premium-Büro-Möbelhersteller, und ist jetzt im Konzern gelandet. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie New Work hier gelebt wird. Herzlich willkommen, liebe Deborah.
Hallo lieber David, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Also wir haben uns ja bei LinkedIn vernetzt und dann habe ich nur deinen Titel gelesen und dachte, Mensch, das ist doch auf jeden Fall, allein dein Jobtitel ist ein Anlass, dass du mal hier in den Podcast kommst.
Das ist total nett, vielen lieben Dank. Da haben wir uns auch viele Gedanken drum gemacht, wie wir das nennen.
Das glaube ich, das musst du mal später erzählen. Aber wir fangen erstmal an. Du warst nämlich schon immer nah an der Branche der Büroausstatter, nenne ich es jetzt mal. Deine letzten Stationen waren, wie gesagt, Vitra und Bene. Davor war auch schon ganz viel. Wie bist du da gelandet? Erzähl mal ein bisschen.
Wie ist das passiert? Ich war in einem herkömmlichen preußischen Schulsystem und habe mich da nicht ganz wohl gefühlt. Und als ich dann in der Schule jemanden da hatte von der Berufsberatung, hieß es eigentlich vor dem Abitur, bewerbt euch mal und guckt mal, wo ihr vielleicht reinkommt, um einfach den Prozess dann nach dem Abitur zu üben. Nun denn, ich habe das gemacht und habe mich als Groß- und Außenhandelskauffrau damals bei Planbüro beworben. Und das Gespräch lief so gut, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich breche die Schule ab, ich will diese Ausbildung machen und habe das tatsächlich durchgezogen und hatte einen tollen Chef, das war ein super Mentor, er hat mich sehr gefördert und sodass ich eigentlich in dieser Ausbildung nur 3 Monate im Innendienst war und zack in den Vertrieb gekommen bin und habe da direkt das ganze Thema Büromöbel kennenlernen dürfen, wie funktioniert Vertrieb, was sind Räume, was brauchen Räume, damit Menschen richtig arbeiten können. Und die Ausbildung habe ich auch ganz gut bestanden. Also im Gegensatz zu dem, was ich so in der Schule abgeliefert habe, war das wesentlich besser. Und nach so ungefähr 1,5 Jahren im Vertrieb sagte er dann wiederum zu mir, hör mal Kind, wenn aus dir was werden soll, solltest du studieren gehen. Ich konnte mir das eigentlich nicht vorstellen, zurück ins Schulsystem zu gehen. Aber in Köln gibt es die Möbelfachschule. Und das ist auch tatsächlich die einzige in Deutschland, wo du tagsüber ganz normalen BWL-Unterricht hast. Und dann abends hast du sowas wie Holzmöbel, Kunde, Polsterlehre und wie richte ich eine Küche ein. Und du lernst halt wirklich alles. Also wenn du mir einen Baumstamm zeigen würdest und du zeigst mir die Ränder, kann ich dir sagen, wie es dem Baum ging. Und du hast da wirklich einen Deep Dive in das Thema. Und Danach war ich kurz bei, also was heißt kurz, ich war 7,5 Jahre bei Vario. Das war mein Einstieg in das Thema Vertrieb von Büromöbeln und bin dann zu Vitra gewechselt. Und Vitra war ein Unternehmen für mich, was mir sehr viel gegeben hat. Es hat mir sehr viel Wissen gegeben, aber auch 2018, das war in meinem ersten Jahr, als ich bei Vitra war, durfte ich mit dem Head of Research Raphael Gilgen in die USA fliegen. Wir waren da 5 Tage. Ehrlich gesagt fühlt es sich an, als wären wir 3 Wochen da gewesen, weil ich habe nicht eine Stunde geschlafen. Mhm. Und da haben wir uns angeguckt, wie ist denn Büro in den USA? Was macht Microsoft? Wie ist Amazon eingerichtet? Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, boah, krass. Die haben so ganz andere Büros, wie alleine Airbnb eingerichtet ist. Die machen das so, die bestbewertetsten Gebäude auf deren Seite kopieren die in ihre Büros. Also man hat immer wieder Elemente von dem wunderschönen Estimat aus Paris, von so kleinen Holzhütten, die dann zu Thinktanks umgestaltet haben für sich und haben das Design kopiert. Und ich habe da so viel erlebt und dachte mir, Mensch, das kann doch, also das, was ich vorher über Büromöbel hier in Deutschland gelernt habe, auch wie Raum funktioniert und das, was ich in den USA gesehen habe, das war für mich so ein ganz krasser Unterschied. Und ich bin, glaube ich, ein Junkie geworden. Also 2018, als ich dann im September zurückgekommen bin, dachte ich, oh mein Gott, was ist das alles? Warum ist es so anders und wieso kommen auch die GAFAs daher? Warum sind die auch viel innovativer und erfolgreicher als wir? Also ich meine, ich muss da unsere deutsche Industrie manchmal mit so einem Fragezeichen hinstellen, weil ich mir denke, das ist, da draußen gibt es so viel und verschiedene Automobilhersteller stellen jetzt auch wieder die E-Linie ein. Also es passieren ja sehr viele Dinge hier anders, nur die anderen sind erfolgreicher. Nun denn. Und damit habe ich mich auf den Weg gemacht. Habe mir Wissen angeeignet und bin manchmal abgedriftet in die Philosophie, in die Soziologie. Und jetzt im Moment beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Neurowissenschaften. Mhm. Und diese ganzen Themen habe ich zusammengepackt in einen Vortrag. Und dieser Vortrag seit 2018 entwickelt sich jedes Jahr weiter. Mit jedem Podcast, mit jedem Buch gibt es nochmal neue Themen von mir dazu. Und da habe ich damals meine jetzige Chefin kennengelernt. Die hat mich bei einem Vortrag gehört und dachte, wow, Mensch, Debbie, ich glaube, ich brauche dich. Ich bringe nämlich beides mit. Du hast zum einen das Thema New Work, Workshops machen, Informationen weiterbringen, Vorträge halten. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich damit, wie muss ein Raum aussehen. Jetzt komme ich aus der Büromöbelbranche und weiß sehr genau, was Dinge auch kosten dürfen, was so auch Lieferzeiten anbelangt. Also wenn man sich ein Büro einrichtet, kann es hilfreich sein, mich auf der anderen Seite zu haben. Mhm. Und das haben die erkannt für sich. Und haben mich dann 2021 im September, genau, da haben wir dann gesagt, ich komme nach Stuttgart und bin dann direkt runtergezogen. Und ich war tatsächlich noch nie vorher in meinem Leben in Stuttgart. Ich komme aus dem wunderschönen, also ich bin gebürtige Kölnerin und komme aus dem schönen Düsseldorf. Das darf man eigentlich nicht sagen, aber ja, ich habe einmal die Seiten gewechselt und kam dann hier an am Kopfbahnhof in Stuttgart und dachte nur, was hast du getan?
Aber da ist ja direkt an diesem Bahnhof, ich kann mich erinnern, ich war auch letztens das erste Mal in Stuttgart so richtig und da ist ja direkt dieses riesengroße LBBW-Gebäude. Also man kommt raus und kann eigentlich gar nicht anders, als auf die LBBW zu schauen.
Es ist genau so und ich nenne dieses Gebäude immer liebevoll die alte Lady. Die alte Lady ist so Mitte der 80er erdacht worden und was gab es so in den 80er Jahren nicht? Es gab kein Handy, es gab kein Internet und deswegen hat man da auch sehr, sehr viel Stahlkonstruktion ins Gebäude mit übernommen und damit hat man halt teilweise Schwierigkeiten zu telefonieren oder wie auch immer sich in dem Gebäude zu bewegen mit digitalem Kontext und deswegen sind wir gerade dabei, auch dieses Gebäude zu sanieren, es ein bisschen fitter zu machen. 94 wurde es fertiggestellt und ich glaube, es wurde jetzt mal Zeit, dass wir der alten Lady so einen kleinen Refresh geben und sind da in diesem Projekt gerade drin.
Ja. Okay, wow. Also da war jetzt ganz viel drin, was unheimlich interessant klingt. Zuerst die Frage, wie heißt der Vortrag, wenn du den immer weiterentwickelst? Hat er immer den gleichen Namen?
Also der Name passt sich eigentlich so ein, Entschuldigung, es passt sich so ein bisschen dem Titel an, um welche Veranstaltung es geht. Okay. Wenn ich bei den Immobilien drin bin, ist es meistens New Work im Raum. Wenn es darum geht, dass es eher das Thema Neurowissenschaften ist, ist es New Work im Kontext Mensch. New Work ist ja leider ein Begriff, der nicht sauber durchdefiniert ist. Deswegen kann man ihn aber auf der anderen Seite immer sehr schön wieder verwenden und anpassen. Ja.
Okay, verstehe. Und jetzt ist natürlich die Frage, also erstmal nochmal zurück, weil das beschäftigt mich auch. Es gibt also einen Studiengang, wo man einerseits so das Thema Betriebswirtschaft lernt, aber andererseits sehr deep in dem ganzen Thema, also da, wie du gesagt hast, das fängt ja dann an mit Materialkunde, mit wie werden wahrscheinlich Möbel gebaut und diesem handwerklichen Aspekt.
Genau, richtig. Man hat, wie gesagt, tagsüber das ganz normale BWL-Studium, was man kennt, Kosten, Leistungsrechnung und die BWL-Themen, ja. VWL ist mit dabei. Und dann geht man über in diese verschiedenen Kurse und in diesen Kursen wird einem alles zum Thema Möbelherstellung beigebracht. Mhm. Genau. Also das heißt, wie forme ich eine Sitzschale aus Holz? Welche Hölzer sind dafür überhaupt geeignet? Wie ist eine Spanplatte aufgebaut? Wie ist so Mehrschichtholz? Wie wird das gegen die Faser gearbeitet und gelegt? Wie wird es weiterverarbeitet? Das ist für die Leute, die auch später Richtung Wohnbereich gehen oder selber in das Thema Produktion, Produktionsentwicklung gehen. Dann das Thema Küche. Küche ist super speziell, weil du hast ganz viele Funktionen und du hast verschiedene Höhen, die du einhalten musst. Das sind ja natürlich in Deutschland alles sehr, sehr genormt. Das lernt man dort, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite, jeder, der so Richtung Polstermöbel geht, Betten geht, bekommt dann auch noch eine gute Übersicht, was es für Polsterungen gibt. Ist es jetzt, also welche Feder ist es? Ist eine Chester-Heftung? Also diese ganzen Themen. Wow. Und das macht unheimlich viel Spaß.
Also ich beim Thema Küche kann ich auf jeden Fall mitreden, weil ich gerade eine Küche bestellt habe. Und ich habe mal gehört, die größten Investitionen, die ein Mensch macht in seinem Leben, die drei größten, sind Haus, Auto und Küche. Ne, da, ja. Das ist, muss man sich mal vorstellen. Klar, also jeder hat eine Küche, aber wenn man eine Küche gekauft hat, der weiß, dass da, da liegt unheimlich viel Kohle drin in so einem Ding.
Und ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie begnadet man ist in der Küche. Also wenn ich mir meine angucke, die sind relativ einfach. Ich habe eine Küchenzeile und einen Geschirrspüler, das ist sehr wichtig. Ansonsten gehe ich gerne ins Restaurant, die können einfach besser kochen als ich. Aber so ein Dampfgarer natürlich und ein Backofen und eine Mikrowelle und ein Herd und ein Gasherd, das ist ja auch gerade sehr beliebt. Wobei, was ich letztens auch sehr schön gehört habe, ich habe mich mit jemandem ausgetauscht von Bulthaub. Mhm. Und die haben erzählt, dass wenn du es richtig geschafft hast, dann hast du eine schöne Bulthaub-Küche vorne im Entree und hast eine Backup-Küche, wo gekocht wird.
Okay,
und du
okay.
servierst aber nur auf der schönen.
Okay, da kann ich wiederum nicht mitreden. Aber also auf jeden Fall, die Preisspannen sind da enorm. Ne? Also,
Wahnsinn. Okay, Thema. Also da kannst du, ob du jetzt einen Aston Martin kaufst oder eine richtig krasse Küche. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen.
Absolut. okay, und aber du bist ganz bewusst im Thema Wirtschaft geblieben und dich hat es nicht gereizt, irgendwie in die Produktion oder vielleicht auch irgendwie in die Entwicklung von Möbeln zu gehen. Du wolltest das Studium einfach nur als Unterstrich haben sozusagen, um in der Wirtschaft weiter Karriere zu machen.
Genau, richtig. Ich erzählte das ja eben mit meiner mäßigen Schulbildung und da macht es natürlich Sinn, dass man dann noch ein Studium oben drauf setzt. Und für mich war es so, also das Thema Produktion finde ich sehr spannend. Es ist nur so, wenn du in der Produktion bist, bist du ein Mensch, der sehr viel gefangen ist an einem Standort und zu dem Zeitpunkt und in dem Alter hatte ich halt gerade so mit Mitte 20 sehr viel Lust, unterwegs zu sein, viele Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Sendungen mit der Maus und wenn man im Vertrieb ist, kann man es sich halt auch leicht machen in der Akquise und sucht sich einfach Unternehmen raus, wo man selber Spaß dran hat. Und zum Beispiel, ich hatte einen Kunden wie Miele, da durfte ich mir die Waschmaschinenproduktion angucken. Cool. Und ich habe ein Faible dafür. Ich finde Dinge bauen und erschaffen im materialistischen Sinne sehr, sehr spannend. Aber die Zusammenarbeit mit dem Menschen und ihm entweder etwas zu verkaufen oder ihn dazu beraten, in seiner Tätigkeit besser zu sein, ist das, was ich eigentlich schöner finde im Alltag. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht für mich ab und zu mal im Geheimen ein bisschen werke und irgendwas tue.
Und sag mal, wie bist du dann auf das Thema New Work gestoßen? War das im Rahmen dieser USA-Geschichte?
Genau. Das Thema New Work geisterte auch zu der Zeit ja schon so ein bisschen rum. Das ist ja rübergeschwappt zu uns. Ich würde mal schätzen, irgendwas vor 2012 ungefähr, 2013 kam das Thema New Work auch so langsam hier in Deutschland an. Und mit dieser Tour, die ich gemacht habe, war es für mich einfach dieser Aha-Effekt, dieser Wenn du ein Unternehmen bist, der ein gutes Büro, einen guten Raum hat, ich klaue immer gerne Raphael Gilgen seinen Satz, der sagt, der Raum kodiert den Menschen. Und diese Empfindung, wenn du in eine Kirche, in eine Kathedrale gehst, du hast diese großen bunten Fenster und du fühlst dich so klein als Mensch. Also diese Erhabenheit, dieses Göttliche ist in der Architektur verankert. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel hier in Stuttgart beim Ochsenwilli bist, du gehst 2, 3 Stufen runter, es ist alles sehr bräunlich, du hast viele Holztöne, das Licht ist dämmerig, hast du Lust auf eine Haxe. Und das ist so, was der Raum mit einem macht. Und das war für mich nochmal da das ganz deutliche Verständnis, diesen Kontrast zu sehen, wie die Menschen sich in Deutschland in den Büros verhalten und wie sie sich dort verhalten, was da für eine Stimmung ist. Es ist eine gewisse, ich will jetzt nicht so esoterisch sein, aber es ist eine gewisse Energie, die auch versprüht wird aus einem Environment, aus einer Umgebung. Und das war mir wichtig, aber zu verstehen, wo kommt das her? Also ich habe viele Umwege auch gegangen, zu verstehen zum Beispiel, wie Supermärkte aufgebaut sind. Die machen das ganz schön klug. Du kommst ja mit deinem Einkaufswagen da rein und das Dümmste, was du eigentlich tun kannst, ist als allererstes Obst und Gemüse einzukaufen, weil du schmeißt dir ja alle schweren Produkte später wieder da drauf.
Ja.
So, aber warum macht der Supermarkt das? Wenn du als erstes dein Obst und Gemüse gekauft hast, du hast deine Milch und dein Brot, also deine Grundnahrungsmittel und du gehst dann zur Kasse, da fängt die Party an. Da hast du Alkohol, Schoko, Chips und alles. Aber du denkst dir so, hey, ich habe doch schon all den guten Kram gekauft. Jetzt kann ich es auch krachen lassen. Und es sind alles diese psychologischen Dinge, die dahinter liegen. Genauso, wenn du dich mal mit Menschen austauschst, die Städte geplant haben. Das ist ja kein Zufall. Und das sind diese Dinge, die wir im Büro hier in Deutschland eben noch nicht, also viele Unternehmen, jetzt wollen wir es auch nicht alle über einen Kamm scheren, ein paar haben es schon verstanden, aber 90% deiner ganzen Dinge, die du entscheidest, die sind unterbewusst. Du hast da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Es sind Dinge, die dich unterbewusst triggern, die dich leiten, die dich führen. Und das ist der Punkt, den wir viel zu wenig ausnutzen im positivsten Sinne, weil ich meine, in einem Raum, in dem ich gesund bin, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich kreativ sein kann, ohne genau zu wissen, was es ist, ist ja in der Form jetzt nicht eine negative Form der Manipulation. Es ist eine Unterstützung in deiner Art, welche Leistung du erbringen möchtest. Und diesen Weg musste ich erstmal für mich erkennen und verstehen und übersetzen ins Büro, um dann genau zu schauen, wenn ich mit einer Organisationseinheit spreche, was brauchst du? Was ist das, was wir am Ende für einen Output brauchen? Und in welche Lage muss ich dein Gehirn versetzen? In welche Lage muss ich dich versetzen, damit du das tun kannst? Und ich bin kein großer Fan von Grau. Aber wenn ich konzentriert arbeiten soll, dann ist es besser, der Tisch ist clean, die Platte ist weiß, du hast ein Environment um dich herum, wo du sagen kannst, es beruhigt mich und ich kann mich fokussieren. Deswegen bin ich auch dagegen zu sagen, New Work wird ja immer gerne als Bürokontext, als Möbel ausgelegt, was ich immer sehr bedauere an der Stelle bemerkt. Ist es aber so, dass nicht jede Abteilung kann mit einem Open Space arbeiten, nicht jede Abteilung sollte im Einzelbüro sein. Und oft wird das ja mit so einer Gießkanne gemacht. Und wir versuchen ein bisschen mehr uns darauf zu fokussieren, was brauchen die Leute, und dann bekommen sie es auch in den besten Fällen.
Ja. Das heißt, dein Job ist vor allen Dingen, oder dieser im Kontext deines Jobs und dem New Work in deinem Job, ist es vor allen Dingen auf das Thema Workplace Transformation sozusagen fokussiert, oder wie würdest du das irgendwie gewichten?
Es kommt drauf an, in welcher Phase wir eines Projektes sind. In der ersten Phase ist es so, dass ich losziehe und versuche, die Leute aufzuschlauen. Was ist New Work? Warum machen wir das? Und da gehe ich ganz weit weg vom Büro. Da gehe ich eigentlich eher auf das Thema der Philosophie ein. Was hat Friedhof Bergmann sich damals gedacht? Was hat es mit den schwarzen Schwänen auf sich? Was ist VUCA? Und was ist da draußen eigentlich los? So, das heißt, ich versuche, die Köpfe ein bisschen zu öffnen. Dann ist das, was wir, das mache ich über Vorträge, über Afterworks, über Early Bird Veranstaltungen, die ich fürchterlich hasse. Da musst du nämlich schon um 8 Uhr mit den Leuten irgendwo stehen und einen Vortrag halten. Es ist nicht meine biologische Uhrzeit, by the way. Ich mache das gerne abends. Ich schreibe Artikel und versuche, die Leute mitzunehmen. Über auch natürlich, wenn du ins Großraumbüro wechselst, haben die Leute ja immer so schreckliche Angst vor Akustik. Dass man einfach mal über Akustik spricht und über Verhaltensregeln. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Es gibt auch ganz kleine, süße Modelle, das nennt sich Noise Helper. Das ist eine kleine Ampel, die kannst du vorne an den Laptop einstecken und zeigt dir, wie laut du sprichst. Wir haben jetzt alle die Noise-Canceling-Kopfhörer und damit möchtest du, also Noise Cancelling bedeutet ja nur, du hörst die anderen nicht, aber psychologisch gesehen willst du dich ja selber hören beim Sprechen. Das heißt, wir brüllen uns alle an im Büro neuerdings und so soll es nicht sein. Nun denn, und das ist das Thema New Work. Ich habe eine Sprechstunde, die heißt Dr. Debbie New Work. Das heißt, du kannst zu mir kommen und deine Sorgen, deine Ängste mit mir besprechen. Und das fängt bei an wie, ich habe Büro-High Heels, wo kann ich die jetzt im Desk-Sharing irgendwo parken? Oder wie finde ich denn einen Arbeitsplatz und bekomme ich überhaupt einen? Und das mache ich im Kontext New Work. Und Workplace Transformation ist tatsächlich dann schauen, welche Hardware steht da, welches Möbel. Ich suche die Produkte aus, werden die gekauft? Ich bin mittlerweile sehr zu dem Thema übergegangen, Produkte zu leasen, nicht mehr zu kaufen. Ach ja. Büromobile werden über 13 Jahre abgeschrieben in Deutschland. Mhm. Und du hast einmal nicht mehr, dass du sagen kannst, Büros halten 13 Jahre. Im Moment ist meine Prognose, das Bürokonzept 3 Jahre, 5 maximal halten. Aber danach hat sich die Arbeit wieder so schnell verändert. ChatGPT ist bei uns ja in jedem Büro mittlerweile eingezogen. Das heißt, auch die KI-Tools werden unsere Art der Arbeit verändern. Und dann ist die Frage, brauchen wir dann überhaupt noch konzentriertes Arbeiten? Werden wir das irgendwie mehr auslagern ins Homeoffice? Das Büro ist ja eigentlich obsolet geworden. Also wir wissen ja jetzt alle, dass wir zu Hause arbeiten können und die deutsche Wirtschaft bricht nicht zusammen, was ja schon mal ganz gut ist. Mhm. Aber was ist das Büro? Das Büro ist Heimat. Heimat eines Unternehmens, wo wir zusammenkommen, wo wir spüren, für wen wir arbeiten. Wir haben unsere Kollegen, wir sehen uns, wir können im physischen Kontakt besser kreativ arbeiten. Und das ist das, wo es sich hin entwickelt. Deswegen ist Workplace Transformation für mich auch ein Thema, was sich schnell dreht. Also im Gegensatz zu von vor 10 Jahren, wo ich einfach Büromöbel verkauft habe und dachte so, okay, ich setze mir den Kunden mal auf so 10, 11 Jahre, dann rufe ich den nochmal an und frage mal, ob es was Neues gibt, so nach dem Motto. Und heute ist das Rad ganz schnell.
Ich finde es super interessant, dass du also ich finde, man merkt, wie du sprichst, dass dein Verständnis von New Work ist ein etwas anderes ist, als ich davon habe. Oder die Gewichtung von den Themen. Mhm. Ne, weil ich finde, also New Work ist ja eine riesengroße Bubble und ein Sammelbegriff für vieles. Ne? Ja. Und ich finde, man merkt, dass du aus diesem Workplace, Möbel, aber auch wie müssen Räume sein, ne? Dass das einen ganz großen Fokusthema von dir ist. Und für mich, dadurch, dass ich aus dem Thema agiles Arbeiten, Frameworks, Methoden komme, ist das irgendwie bei mir eher so der Schwerpunkt. Aber ja. New Work ist ja im Grunde alles und noch viel mehr. Ne? Da kommt es ja auch um Unternehmenskultur, um sowas. Ne? Und das finde ich grundsätzlich interessant. Und da meine nächste Frage, was hast du ein Gefühl dafür, wie viele Menschen sich beschäftigen mit dem Thema Räume und Möbeln rund um New Work? Weil ich kenne jetzt ein paar, es war schon mal der Kollege von Dark Horse Innovation war hier, mit der Susanne Bussard bin ich befreundet, die hat auch schon ein Buch über das Thema Räume im Sinne von New Work geschrieben. Wie groß ist diese Branche und dieses Feld?
Diese Branche, dieses Feld, wenn ich jetzt wüsste, wie viele Menschen in der Büromöbelbranche unterwegs sind. Also es gibt Hersteller, die sich intensiv damit beschäftigt haben, schon in der Vergangenheit. Und dazu würde ich Vitra definitiv zählen. Das ist ein Hersteller, der absolute Vorreiter ist, sich mehr über die Dinge zu beschäftigen. Und außerdem haben sie einen Raphael Gilgen, der sich immer wieder mit neuen Informationen aus der ganzen Welt zurückholt dann zu Vitra und Produkte auch danach designt werden können. Hayworth ist auch ein Hersteller, der es genauso hat, Kollege, der sich um Research kümmert. Die Branche ist mini, 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 mini klein. Also ich glaube, dass insgesamt von den Umsätzen her es ist komplett zu vernachlässigen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber hinaus gibt es die Büromöbelfachhändler, die ein ganzes deutschlandweites Netz haben. Da gibt es ganz große Fachhändler, wie zum Beispiel ein Gärtner. Wir haben Designfunktion ist, glaube ich, jemand, den man auch noch kennt in der Branche. Mertens ist recht groß. Und da laufen dann schon mal bis zu 20, 40 Außendienste durch die Welt. Wir haben ansonsten CBRE und andere große Immos, Projektentwickler, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber dann halt immer sehr fokussiert auf den reinen Quadratmeter, fangen mittlerweile an, sich auch Abteilungen aufzubauen, um das zu beraten. Und so wie ich es mitbekommen habe, was ich sehr spannend finde, ist, dass sowas wie Boston und McKinsey sich mittlerweile auch mit dem Thema beschäftigen. Wir kommen nicht mehr drum rum. Ja. Wir müssen einfach die Menschen, die wir jetzt jahrelang hierarchisch erzogen haben, wieder zur Mündigkeit bringen. Und das ist ein wahnsinnig langer, steiniger Prozess, der tut weh. wenn du Menschen hast, und das ist das, was mir in vielerlei Kontext im Corporate auch immer auffällt, ist, es heißt dann, mach mal eben New Work. Nein, ein Kulturwandel dauert 3 bis 5 Jahre. Und es ist ein langer, steiniger Prozess. Und da müssen wir durch. Aber was wir am Ende bekommen, sind resiliente Unternehmen, die gerade in der Pandemie, also wir sollten wir nochmal so eine haben, extrem viel weiterbringen. Und Unternehmen, die sich mit New Work beschäftigen, haben eine viel, viel höhere Chance, Mitarbeiter zu rekrutieren, als wenn ich so ein typisches, altes, eingesessenes, hierarchisches Unternehmen habe, wo es heißt, gib deine Mündigkeit bitte vorne am Drehkreuz ab. Und dann, wenn du drin bist, dann machst du bitte nur noch das, was ich dir sage. Und jeder, der behauptet, dass die Welt noch so einfach ist, glaube ich, hat sich ein bisschen vertan, weil die Welt ist so kompliziert und komplex geworden. Also man kann gar nicht mehr alleine alles wissen, wie es früher war. Und deswegen hat sich Hierarchie auch aufgelöst. Ja. Ist ja ein preußisches System. Und von daher dieses Dropdown, das schaffen wir nicht mehr.
Ich glaube, dass gerade das Thema, wenn wir über Räume sprechen und im Büro, ein ganz wichtiges Trendthema auch ist, weil seitdem Corona vorbei ist, geht es ja darum, dass man die Mitarbeitenden werben muss, dass sie halt zurück ins Büro kommen. Ne? Also und da, das wäre das nächste Thema, wo ich unbedingt mit dir drüber sprechen will, das Thema hybride Arbeit, ne? Zwischen Homeoffice und Office, zwischen Unternehmen, die da teilweise die einen, also bei Spotify wurde ja vor kurzem irgendwie announced, dass es Forever Homeoffice so in die Richtung geht. Ne? Andere holen die Mitarbeitenden zurück und zwingen sie dazu. Ich denke, die meisten machen das irgendwie, versuchen das auf Freiwilligkeit zu beruhen zu lassen, wie es irgendwie geht. Aber dafür braucht man ja eben irgendwie einen Workplace, der auch angenehm ist, wo ich vielleicht lieber bin als zu Hause, weil da vielleicht ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist, weil da irgendwie vielleicht Meeting-Areas sind, wo man sich aber gerne aufhält und so. Wie ist das bei der LBBW mit dem Thema hybrides Arbeiten, Homeoffice? Gibt es da irgendwie ein Take von dir, Veränderungen? Prognosen?
Das ist wirklich, ich muss wirklich mal sagen, ich bin sehr stolz auf meine Banker. Wenn ich auf verschiedenen Vorträgen unterwegs bin, ich durfte Fotos sehen von dem neuen Gebäude. Ich glaube, das ist Westkreuz Berlin von, es war das Weiland? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es war ein Gebäude, wo ich selber gesagt habe, innenarchitektonisch mein persönliches Highlight. Wunderschön. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben die Leute befragt. Sie haben 50-50 zwischen Kreativität und Konzentrationsarbeit. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben gutes Food. Sie haben richtig tollen Kaffee. Und die haben in den maximalen Auslastungen haben die 38% Auslastung. Meine Banker kommen in Büros zurück, die nicht so schön sind, aber wir sind gut. Bei 65-70% am Dimido. Und Montag und Freitag Klassiker, braucht man nicht drüber reden. Nein, aber meine Banker kommen sehr gerne wieder zurück. Wir haben Full House und ich freue mich sehr darüber, alle zu sehen. Ich würde das gerne ein bisschen clustern wollen, das Thema. Ich bin grundsätzlich dafür, dass Homeoffice eine Errungenschaft ist, die wir uns jetzt durch die Pandemie irgendwie erwirkt haben als Mitarbeitenden. Und es ist ja auch mal schön, zu Hause zu sein. Du kannst ein bisschen dich fertig machen, hast diese Anfahrt nicht, stehst nicht im Stau und was da alles so ist. Also 2019 haben sich die Leute nicht so über Stau beschwert wie jetzt in diesen Zeiten. Das ist ja auch neu. Das menschliche Gehirn mag Veränderungen nicht, deswegen weiß ich, dass sich alle schwer getan im Homeoffice und jetzt wollen sie es gar nicht mehr hergeben. It's a fact. Menschen, die vielleicht Familie, Kinder, eine pflegebedürftige Mama oder etwas in diese Richtung haben, für die ist Homeoffice, finde ich, ganz fantastisch, eine tolle Lösung, schwierige oder auch zeitintensive familiäre Beziehungen in den Griff zu bekommen und da auch ein guter Ansprechpartner für die Familie zu sein. Das finde ich toll. Aber was mir in der Diskussion immer fehlt, ist, was ist denn mit dem Arbeitsoutput? Weil wir sind Wirtschaftsunternehmen. Am Ende müssen wir alle Geld verdienen. Sonst gibt es diesen Arbeitsplatz nicht mehr. Und darüber wird viel zu wenig diskutiert. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Team und es kommen neue Kollegen dazu, dann gebührt es, finde ich, der Höflichkeit, sich auch live zu begegnen, weil wir zwei stellen das auch gerade fest. Ich kann mich gerade entscheiden, ob ich mich selbst ansehe oder vorne in die Kamera schaue, aber am Ende des Tages können wir uns nicht in die Augen sehen. Mhm. Aber in die Augen sehen ist etwas ganz Wichtiges, Menschliches, um Beziehungen aufzubauen. Und auch wenn man Leute onboardet, ist es gerade so, sie müssen es ja spüren, wo sie sind. Und das machen ja die Menschen aus. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach nicht dran glaube, dass das digital immer so gut funktioniert. Der zweite Punkt ist, diese Mal-Eben-Gespräche auf dem Flur, die sind für mich immer wieder so markant, wie ich merke, ach ja, ich war jetzt gerade sichtbar, ich war da, ich werde angesprochen, ich kann mal schnell Fragen beantworten oder eine Hilfestellung geben. Meine anderen Kollegen, wenn ich denen auch mal ein Öhrchen, man hört ja nicht zu, aber man bekommt Dinge mit, kann noch mal einen Input geben. Das findet alles nicht statt im Homeoffice. Man hat früher gesagt, dass man so pro Etage so eine gewisse Intelligenz hat, weil der eine weiß was und dann verspricht es sich und jeder weiß es am Ende des Tages. Ob das jetzt irgendein Flurfunk ist oder gute Informationen, wie auch immer, sei es dahingestellt. Und es gibt es über den Call nicht. Ich mache ja nicht mal eben irgendwie Skype oder Team auch. Ja. So, also das heißt, in der ganzen Diskussion ist es so, Homeoffice 2 Tage die Woche von mir aus gerne, aber 3 Tage würde ich die Leute gerne zusammen haben, aber nur, und das ist ja auch der Punkt, um Beziehungen aufzubauen, Zwischenmenschlichkeit, weil, das vergessen wir sehr oft, wer sichtbar ist, der wird befördert, das ist mal, ich glaube, das eine Thema, und das andere Thema ist, wenn wir Beziehungen schaffen und wir haben nun mal einen absoluten Fachkräftemangel, ich will doch auch mit meinen Leuten eine so freundschaftliche, enge Beziehung haben, dass ich zumindest, wenn der Headhunter angerufen hat, dass ich das letzte Angebot abgeben kann. Und wenn wir immer so eine Distanz haben, uns nicht sehen und vielleicht auch von Beginn der Arbeit uns nicht kennengelernt haben, bleibt da einfach eine gewisse Barriere. Und das sind die Punkte, die ich jetzt mal so auf die Schnelle auflisten würde.
Ich denke, also ich stimme dir bei deinen Punkten vollkommen zu. Ich glaube, ein weiterer Punkt oder eine Lösung, wie man zwischen Homeoffice und Office irgendwie auch unterscheiden kann, ist so, brauche ich Deep Work, konzentrierte Arbeit, in der ich mich alleine mit dem Thema auseinandersetze, oder brauche ich Creative Work? Habe ich einen Workshop, habe ich ein wichtiges Meeting, wo ich einfach mit KollegInnen zusammen sein möchte, um kreativ Dinge auf die Straße zu bringen? Und ich glaube, die meisten Leute haben ja diese Arten der Arbeit, und ich glaube, da kann man wunderbar unterscheiden und einfach sagen, okay, dann lass uns halt irgendwie mindestens einmal die Woche oder zu bestimmten Workshops oder so zusammentreffen und die auf gar keinen Fall hybrid machen, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, dass irgendwie 5 Leute sind in einem Meetingraum und 2 Leute sind digital dazugeschaltet. Forget it. Wir haben so viel Geld reingesteckt und so viel versucht mit irgendwelcher Technologie und hier Kamera da, und jetzt machen wir das tatsächlich so, dass wir unser Monday Morning Meeting haben, weil wir haben, glaube ich, immer mal so 3-4 Leute, die nicht vor Ort sind, sondern woanders arbeiten, dass wir einfach jeder an seinem Rechner sitzt im Büro, um einfach die Leute, die digital zugeschaltet sind, nicht zu verlieren. Anders geht's nicht.
Also, das ist irgendwie traurig, aber es ist genau das, weil ich habe auch am Anfang, als wir jetzt zurück ins Büro gekommen bin, habe ich immer gesagt, hey Leute, die physisch im Büro sind, die treffen sich und schalten einen dazu. Das ist nicht die gleiche Wertigkeit. Also es hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe auch einen Workshop gemacht, da hatte ich Live-Leute und Hybrid-Leute, und es war also für mich als Workshop-Leiter eine halbe Katastrophe, allen gleich gerecht zu werden. In dem Fall sogar schwierig, den Digitalen genauso recht zu werden. Und ich glaube, wir müssen in einem Datenraum sein, entweder in einem analogen, entweder in einem Besprechungsraum, oder wir sind alle digital, und dann passt es auch. Aber das Hybride finde ich schwierig. Und was ich aber auch ehrlich gesagt seit dieser ganzen Pandemie-Geschichte irgendwie schade finde, ist, also früher, als wir eine Besprechung hatten im Konferenzraum, da haben wir uns alle angeguckt und haben alle miteinander gesprochen. Heute, wenn du einen Call hast, einen Geofix irgendwie mit 8 Leuten, siehst du immer, wie die anderen 4 arbeiten. Und es ist neurowissenschaftlich belegt, du kannst es nicht. Du kannst nicht zuhören und gleichzeitig arbeiten. Das heißt, ich weiß, ich habe sie verloren. Und das ist so diese Unart. Du siehst ja auch schon, wie sich die Gesichtsmimik, die versteinert sich dann, und dann tippen die. Und wenn du die dann ansprichst, sind sie erstmal am Unmuten und überhaupt reinzukommen. Und das finde ich, die Entwicklung gefällt mir gar nicht.
Naja, aber selbst wenn die Leute sich halt Notizen machen, ne, man ist dann einfach kurz weg. Also ich merke das auch, ich mache hier auf dem Podcast Hybrid, ne? Und wie jetzt gerade zum Beispiel, ich mache mir Notizen, weil ich mir irgendwie einen spannenden Gedanken aufschreiben will, aber in diesem Moment kann ich einfach nicht zu 100% zuhören. Ja, und ich bin schon so oft ins Wanken gekommen in meinen ganzen Aufnahmen, weil ich irgendwie mir was Spannendes aufgeschrieben habe, oder gleichzeitig ist mein Gegenüber dann fertig mit Reden und ich denke mir, okay, welche Frage soll ich jetzt stellen? Also, das hat halt dieses Hybride an sich, ne? Und irgendwie klappt das einfach, wenn man in einem analogen Raum ist, besser, weil dann siehst du, wenn du mit mir redest, siehst du, dass ich halt mir was aufschreibe, was du gesagt hast, und sag aha, aha, und hörst eben nicht das Klickern. Weil so, wenn du siehst, ich bin irgendwas am Aufschreiben, dann denkst du ja, okay, hört er jetzt noch zu oder nicht?
Ja.
Das ist schwierig einfach.
Und deswegen, das ist, ich glaube, durch die Pandemie waren wir gezwungen, eine Lösung zu finden, und das haben wir fantastisch gemacht. Ich finde, dass wir als Deutschland, aber auch als andere Wirtschaftsstandorte nicht genügend gelobt worden sind dafür, wie toll alles gegangen ist. Das war ratzifatzi. Wir haben diese Welt am Laufen gehalten, und das war toll. Also ich würde uns gerne mal ein bisschen mehr feiern dafür, zum einen. Aber wenn wir jetzt überlegen, jetzt müssen wir gucken, dass er wieder vernünftig läuft. Und mir kann halt keiner sagen, also du gehst jetzt auf Rammstein-Konzerte, bist in Restaurants, es ist alles überfüllt, Corona ist vorbei, das redet keiner mehr drüber, das Thema ist durch. Also lass uns bitte wieder gucken, dass wir mehr zusammenkommen. Und Menschen sind doch soziale Wesen, wir mögen das doch auch. Und es ist schön, zusammenzukommen, zusammen zu sein. Und gerade das Thema Innovation, was wir eben mal so angerissen haben, man kann ganz deutlich sehen, da gibt es von Fraunhofer-Institut verschiedene Studien zum Thema Patentanmeldungen. Und es war vor der Pandemie, hat Deutschland so im Schnitt zwischen 68.000 bis 75.000 Patentanmeldungen pro Jahr reingegeben. Und dann wurde das halt mit der Pandemie immer weniger. Also, und wir sind dann irgendwann auf 55.000 runtergegangen, sodass man da deutlich sehen kann, also Innovationskraft und Kreativität kommt dann doch durch die zwischenmenschliche Interaktion. Und da gibt es auch ganz schlaue Menschen, die noch was zum Molekülaustausch sagen könnten, was es auch ist, jemanden wirklich zu sehen, zu riechen und die Interaktion miteinander zu haben. Und man bringt sich immer gegenseitig auch auf gute Gedanken. Und auch das Ding, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das ausprobiert habt, es gibt ja so Tools wie Mural Boards, und dann hast du 10 Leute und willst es machen, die ersten 6 kriegen es nicht gebacken, dann sind es immer noch 2, die frustriert sind, und am Ende des Tages diskutiert man halt mit dem einen, der sein Post-it nicht vernünftig irgendwie ablegen kann, und da müssen wir halt auch dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind.
Wobei ich da, also wir nutzen Miro, was ja basically das gleiche wie Mural ist und wie andere Online-Whiteboards. Und wir nutzen das seit Anfang der Pandemie. Also ich erinnere mich gerne zurück, so Anfang Pandemie, Lockdown. Und irgendwie alle BeraterInnen haben auf einmal über LinkedIn geschrieben, ich bin schon immer Meister der digitalen Zusammenarbeit. Ne? Und wir haben uns das erstmal geduldig angeschaut und sind dann irgendwann auch drauf aufgesprungen sozusagen, weil wir dann einen Kunden hatten, der sagte, okay, wir brauchen jetzt eine Scrum-Schulung. Könnt ihr das auch digital? Und haben gesagt, ja klar, können wir das digital, und haben uns so da reingebracht in das Thema. Und tatsächlich ist das Feedback von unseren Teilnehmenden sehr, sehr gut. Und wir machen immer noch ganz viele digitale Trainings, die wirklich 3 Tage sitzt du dann vorm Rechner in einem Miro-Board und hörst jemanden zu. Aber also die Feedbacks sind wirklich sehr, sehr gut. Und die Leute vergessen teilweise, dass sie digital dazugeschaltet sind. Aber dazu gehört natürlich, dass die alle auf dem gleichen Stand sind, dass man die auch abholt, dass sie alle wissen, wie funktioniert Miro, wie kann ich zwischen Zoom und Miro und den anderen Tools wechseln. Wir schicken denen natürlich auch irgendwie haptische Sachen, wie irgendwie Probefragebögen oder andere Sachen, damit das halt möglichst kooperativ wird, und dann funktioniert es auch schon, wenn es halt nicht hybrid ist. Ne? Einer da funktioniert halt nicht, wie wir schon festgestellt haben.
Genau, aber was hast du gerade Schönes gesagt? Das sind interessierte Leute, die Lust drauf haben, die sich anmelden und Geld dafür bezahlen, und dann setzen die sich fröhlich mal 3 Tage vor eine Kiste. Jetzt habe ich es ja so, ich habe ja eine Bank, und ich habe da auch Menschen, die einfach andere Dinge tun und die auch immer nur mal ab und an vielleicht selten in ihrem Jobprofil damit arbeiten. Und für die ist das halt eine Riesen-Challenge. Die sind Profis in ihrem Gebiet. Und dann heißt es, jetzt kommt so eine New Work-Tante um die Ecke und sagt, hey, wir machen jetzt Mural. Ja, vielen Dank dafür. Mhm. Also A, haben die Tagesgeschäft. Und da ist halt, also wenn ich mich selbst als Mensch dazu entscheide, es lernen zu wollen, komme ich mit einer Offenheit und einer Motivation dazu. Aber wir müssen ja manchmal auch Dinge auf den Weg bringen, wo halt nicht alle Lust zu haben und vielleicht sie auch gerade in ihrem Arbeitsablauf stört. Und es verändert ja auch Dinge. Und wie gesagt, Veränderung ist für den Menschen Buichfahrt, das mögen sie überhaupt nicht. Und das ist halt dann der spannende Punkt zu sehen, welche Leute hast du da vor dir. Also ich würde gar nicht sagen, dass es auch am Alter liegt. Das sagt ja auch immer so, ja, aber ihr habt ja so viele Babyboomer, Jana, und? Also das hat überhaupt nichts mit Generationen zu tun. Die Leute, die Bock haben, die machen mit. Und das spielt das Alter auch gar keine Rolle, um auch vielleicht mit diesem Vorurteil mal aufräumen zu dürfen.
Nochmal ein anderes Thema. Die agile Bewegung ist ins Stocken geraten, hat mein letzter Gast, der Christian Schwedler, gesagt. Wie siehst du das? Arbeitet ihr agil mit agilen Frameworks?
Ja, also wir jetzt bei der Creme eher weniger. Es gibt ganz viele Dinge, die wir jetzt noch in den ersten Anfangsschritten haben. Wir haben in der Bank haben wir Agile Coaches, die dafür ausgebildet sind, den Leuten das gut beizubringen. Und es ist alles abteilungsabhängig und so ein bisschen auch thematisch abhängig. Es ist so, dass es ja immer neue Trends gibt, auch gerade auch so bei jetzt bei uns im Corporate-Bereich. Am Anfang war es der Trend New Work, agiles Arbeiten. Jetzt ist der nächste Trend eher das Thema Diversity. Es baut sich gerade das Thema Altersdiskriminierung auf daneben. Das heißt, ich kann jetzt nicht für die einzelnen Leute sprechen und sagen, hey, das hat sich jetzt bei uns wieder ein bisschen zurückentwickelt. Aber die Trends haben auch immer kürzere Lebenszyklen, sodass man dann auch sowas schnell wieder in Vergessenheit hat.
Ich war gerade vor einem halben Jahr oder so, habe ich die Agile Coaches ausgebildet in der Lego Serious Play Methode bei der LWW.
Sehr schön. Aber hoffe ich, dass die mal mit Legos um die Ecke kommen.
Ja, hoffe ich auch. Also sie haben auf jeden Fall genug Lego bei sich und wenn du was hörst davon, sag mal Bescheid, weil das ist natürlich auch die Frage bezüglich auch der Schnelllebigkeit. Ne? Wie schnell ist das dann irgendwie dann doch kein Thema oder wird das irgendwie dauerhaft eingesetzt? Vielleicht nochmal in Richtung die letzten zwei Fragen. Worauf freust du dich 2024 am meisten? Wir haben jetzt viel über Herausforderungen gesprochen, aber worauf freust du dich?
Worauf freue ich mich? Wir werden 2024 jetzt unseren ersten Bauabschnitt komplett fertig haben, den wieder neu möblieren und die ersten werden da einziehen und ist natürlich so ein Herzbubber-Moment. Also wie werden die neuen Räume angenommen? Gefällt der Teppichboden? Seid ihr zufrieden mit den Räumen? Funktioniert alles an der Technik? Und das ist glaube ich, für uns ein riesengroßer Schritt, weil ich meine, wenn wir sagen, wir ziehen einen Bauabschnitt aus oder wieder ein, reden wir mal halt von 1000 Leuten. Das ist halt wirklich auch ein gutes Stimmungsbild zu sehen, was passiert da. Parallel werden, also sind wir halt mit dem Culture-Team dran, das Thema Diversity immer weiter in die Bank zu treiben. Wir haben jetzt in zwei Wochen haben wir ein Diversity-Theater. Da führen wir ein Theaterstück auf, um die Leute nochmal in die Richtung zu bekommen. Und das sind so, glaube ich, meine zwei Highlights. Einmal, wie wird das Thema angenommen und sind die Leute begeistert und wie kommen wir zurück in den Bauabschnitt? Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Okay, stark. Letzte Frage. Was glaubst du, wie sieht eine Welt aus, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Oh, die ist fantastisch toll. Diese Welt wird so sein, dass jeder reflektiert genug ist, auf seine Stärken und auf seine Schwächen zu schauen. Und wenn wir es wirklich hinbekommen, dass wir in einer Welt leben würden, in der Bezahlung nach Stärke orientiert ist und zum Beispiel, ich wollte immer Floristin werden, wobei ich liebe meinen Job, aber als Floristin verdienst du nicht ganz so viel. Ja. Es ist halt die Frage, ob dann nicht vielleicht jeder etwas tut, wo er einfach fantastisch gut drin ist, Stress und Frustration aus dieser Welt viel mehr zurückgeht und Menschen wirklich tun können, was ihnen liegt. Sie könnten ihr Gehirn viel häufiger in den Flow bringen, was, glaube ich, eine wahnsinnig tolle Entspannung wäre. Also in dieser Welt würde ich sehr, sehr gerne leben. Ich glaube, sie wäre gesünder, ich glaube, sie wäre bunter und sie würde Zukunft eher sich mehr vorstellen können und viel mehr daran arbeiten, mit einem positiven Bewusstsein, dass es gut werden wird. Ja, die Welt fände ich schön.
Und glaubst du, die ist realistisch, so eine Welt?
Nun denn, also, ich glaube, dass wir Regulatorien haben, die uns ein bisschen das verhindern, das so zu sein. Es ist ja alles menschengemacht und der Mensch könnte es tun, aber ich glaube, dass auch, wenn wir uns die Diskussion zum Thema Grundeinkommen ansehen, die sind ja teilweise von viel Neid und anderen Dingen zerfressen. Dass der, man sagt in Köln, ich bin ja Kölnerin, man sagt immer da, man muss auch Jünne künne. Und wir müssen uns viel mehr gönnen und dem anderen mehr Freiraum geben, sich selber irgendwie entwickeln und entfalten zu können. Und ich glaube, wir werden das als Menschheit leider nicht schaffen. Aber vielleicht können wir die Strafarbeiten, die wir in unserem Leben haben, durch AI mehr loswerden und schaffen es, Kapazität für mehr Innovation einfach Raum zu geben. Sehr schön.
Stark. Vielen, vielen Dank für diese aufmunternden Worte am Ende. Wie kann man dich erreichen? Am besten über LinkedIn?
Genau, über LinkedIn bin ich zu erreichen. Ich arbeite gerade daran, meine Homepage zu launchen. Das wäre dann wahrscheinlich so Ende diesen Monats. Wäre dann www.deborahreicherts.de und da findet man mich. Verschiedene Podcasts, Zeitungsartikel, alles, was ich mal so in der Vergangenheit gemacht habe.
Sehr schön. Cool. Dann verbindet euch bitte mit Deborah Reichert. Es ist auf jeden Fall ein Gewinn. Du postest auch viele schlaue Sachen, unter anderem ja auch, wie es ist, LinkedIn oder Homepage, ne? Aber cool, dass du dann die Homepage launchst und dann sieht man da auch alles über dich. Es war wunderbar mit dir. Vielen Dank. Ich habe ganz viel mitgenommen. Du hast echt wirklich ein jede Menge zu sagen und das finde ich auch gut so. Und ich hoffe, ihr lieben Hörerinnen und Hörer habt genauso viel mitnehmen können und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin, Deborah.
Bis dahin, tschüss, ciao.